Hallo.
Hi.
Ich habe Themen.
Okay.
Ich weiß noch nicht welches. Soll ich dir beide sagen und
Nö,
du entscheidest?
fang doch einfach mit einem Thema an.
Ich fange oben an.
Dann
Okay.
gucken wir, wie fruchtbar das Thema ist und dann.
Ist ja nicht so, dass das bei einem bleiben würde. Ich wollte mit dir über Natur sprechen.
Okay.
Los geht's.
Ja, ein bisschen mehr musst du mir schon geben.
Genau. Ich habe mir vor kurzem die Frage gestellt, ob es so etwas wie natürlich überhaupt noch gibt. Und wenn ja, was bedeutet das? Und wenn nein, was bedeutet das? Und wie, weil ich immer wieder feststelle, dass halt, von welcher Seite berühre ich das jetzt zuerst? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Facetten, wie man das betrachten kann. Im Design finde ich immer spannend, sich mit der Natur von Dingen auseinanderzusetzen. Was ist die Natur von Software und so weiter? Das meine ich jetzt aber gerade nicht unbedingt, wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass wir da hinkommen
Bleib
können.
beim Thema.
Es geht jetzt erstmal um die Natur, ne? Wenn du draußen hinguckst, so Wald, Bäume, Tiere, wir als Teil der Natur, die Natur als Ausprägung des Lebens, wie es auf der Erde entstanden ist. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie viel von der Ausprägung des Lebens, wie es auf der Erde entstanden ist, existiert eigentlich noch außerhalb unseres Einflusses?
Naja, also da wäre die ganz große Frage, was genau das für dich sozusagen darstellt. Ich glaube, ganz außerhalb sozusagen unseres menschlichen Einflusses existiert nichts. Und wenn es nur ist sozusagen, dass du eine stoffliche Veränderung sozusagen hast, weil eben selbst im Naturschutzgebiet eben Regen niedergeht, der halt über einem Industriepark vorher war. Ne? Also
Ja, oder die Luftzusammensetzung oder allein, dass er Grenzen hat, die von Autobahnen oder was auch, oder da ist ein Zaun drumherum gebaut worden und jemand hat dann gesagt, das ist deklariert. Aber das geht, also deine Antwort ist, glaube ich, auch die, zu der ich gekommen bin. Und ich finde, das ist aber spannend, darüber nachzudenken, weil
ja.
wie viel wir eigentlich, also wir sind halt der ultimative Katalysator für das Leben auf diesem Planeten geworden. Alles ist durch uns verändert. So, das ist erstmal eine Erkenntnis, finde ich. Also ich finde das nicht, das ist nicht, aus meiner Sicht ist das nicht Common Knowledge. Das ist nicht so, alles klar, ja, so ist es. Das ist ein absolutes Bewusstsein bei jedem Menschen. Oder zumindest in mir war das auch noch nicht so völlig, also diese Erkenntnis, alles Leben auf der Welt ist durch uns verändert worden, bewusst oder unbewusst. Und also schon bewusst viel mehr als man denkt. Also so, wenn man sagt Natur, ja klar, ist ja, wovon wir uns ernähren, ne? Oder Obst und Gemüse zum Beispiel. Und dann, es gibt, also jedes Obst und jedes Gemüse, was wir essen, ist von Menschen gemacht, ist verändert. Wir essen so gut wie nichts in seiner ursprünglichen Form. Es ist alles durch Zucht
Ja, da kommst du aber
sozusagen
auch,
verändert, um wünschenswerte Eigenschaften von
kommst du aber
uns
auf einen wichtigen
zu
Punkt
generieren.
sozusagen, dass die Vorstellung, dass naturbelassen automatisch gut ist, definitiv auch falsch ist.
Ja, genau. Also viele Sachen konnten wir gar nicht essen. Wir haben sie gar nicht. Also bei mir ist das losgegangen. Ich habe quasi ein Bild gesehen von das war tatsächlich sogar in einem Auktionshaus. Und das war ein Stillleben. Und da war eine Wassermelone. Und diese Wassermelone, wäre für die meisten Leute, wenn du die Schale nicht gesehen hättest, hättest du das nicht als Wassermelone erkannt. Weil die einfach unglaublich viel Weiß hatte. Und das waren mehr so Segmente. Also im Prinzip war die aufgebaut wie eine Zitrone oder eine Zitrusfrucht mit Membranen zwischen leicht rosa Parzellen. Und diese Membranen waren halt immens. Es war halt größtenteils Membran und ein bisschen Fruchtfleisch mit riesigen Kernen drin, so ungefähr. Das war meine Wassermelone. Also es war wahrscheinlich eine enorme Arbeit und überhaupt an Fruchtfleisch ranzukommen. Und ich wage jetzt überhaupt nicht zu vermuten, wie das geschmeckt hat oder so. Aber dann halt durch natürlich selektives Züchten wurde diese Frucht verändert, sodass man eben immer wieder Pflanzen miteinander gekreuzt hat, vermute ich jetzt einfach mal, wieder gefährliches Halbwissen, die mehr Fruchtfleisch hatten. Und so hat man peu à peu den Anteil an Fruchtfleisch hochgezogen und den Anteil an Membranen runtergezogen, sodass man sie heute, die Membranen sind quasi faktisch weg, man sieht sie nur noch außen unterhalb der Schale.
Naja, manchmal gibt es einige, die noch so Ansätze haben.
Ja, genau, aber also so vage Ansätze, vielleicht ja. Etwas helleres Rot oder so, ne? Und es ist ja sogar essbar, ne? Also man kann das ja auch pickeln und so, also egal, ich komme wieder. Und natürlich auch Kerne haben wir aus vielen Varianten irgendwie rausgezüchtet, was problematisch ist, weil die natürlich dann oft nicht mehr fortpflanzbar sind. Also bei Zitrusfrüchten ja auch, wenn wir Zitronen haben ohne Kerne, dann ja, woraus kommt die nächste Generation, ne? Solche Sachen. Aber das hatte ich gesehen und dachte nochmal, das ist, also es ist nicht so, dass ich mich damit noch nie beschäftigt hätte, aber das hat das nochmal so ganz bewusst in den Kopf geholt. Und genau. Ich bewerte das noch gar nicht. Ich würde sagen, also man kann ja auch sagen, es ist doch schön, dass es jetzt etwas wie Wassermelonen gibt, die so ein unglaublicher Genuss ist, die sie vielleicht vorher nicht war. Ne? Also wir haben diese Pflanze nicht, also durch unsere bewusste Handlung in eine Richtung gebracht, dass sie für uns genießbarer ist. Und das haben wir ja mit unendlich vielen Speisepflanzen gemacht, die vorher keine Speise waren. Nicht nur, dass man, klar, Kartoffeln kann man nicht roh essen, aber mir fallen jetzt keine anderen Beispiele gerade aus der
ja, du
aus
dem Kopf rein. Zum Beispiel, soweit ich das weiß, dass die Naturtomate giftig ist.
Ja, und Nachtschattengewächse vertragen wir eigentlich in ihrer Urform nicht so gut, ne? Weil die sich eigentlich gegen Fressfeinde wehren und so und dann so irgendwelche Sachen in den Kernen
die auch Kultivierung haben. Sozusagen ist schon im Mittelamerika sozusagen vollzogen worden, als die Tomate dann quasi nach Europa gekommen ist.
Schon vorher, genau. Und das ist spannend quasi, weil wir mit diesem Begriff so bombardiert werden, genau, mit naturbelassen und natürlich und das vor allen Dingen im Marketing natürlich ein ungeheuer gerne benutzter Begriff, aber nicht nur im, ich sage jetzt mal im klassischen Marketing, sondern dann auch im alternativen Bereich, weil also als Gegenbewegung zur industrialisierten, nicht nur Nahrungsproduktion, sondern ja auch Kosmetik und Medikamente und so weiter, da ja auch diese neuere Bewegung zu versuchen, die zumindest sagt, naturbelassener, natürlichere Zutaten, weniger Chemie und so in Anführungsstrichen. Aber nichts von all dem, was ihr benutzt, ist tatsächlich naturbelassen, wenn ihr damit meint, nicht Menschen gemacht oder nicht Menschen verändert.
Ja, ja gut, also weißt du was, da war so eine Werbung, wo ich dachte, so, ihr habt doch einen Schuss nicht gehört, wo so Tabletten beworben wurden. Mhm. Also wirklich einfach Tabletten, so gepresst in eine bestimmte Form und dann stand sozusagen Natur ohne Chemie. Und ich da so, das ist definitiv falsch.
Ja.
Also, ja, das ist, ist ja leider, ich habe den Begriff nicht. Es gibt sogar einen Begriff dafür, die Erhöhung des Natürlichen als etwas Gesundes sozusagen. Mhm. Und dass Leute häufig sagen, das ist ohne Chemie und damit meinen sie eigentlich nicht sozusagen, dass sie nichts mit Stoffen zu tun hat und dass eigentlich jede Stofflichkeit eben
Chemie ist,
Art und Weise, was mit Chemie zu tun hat, sondern eben.
Das ist Magie, das ist Alchemie.
Das ist nicht künstlich, das ist nicht, also vom Menschen künstlich sozusagen ist.
Ja, genau.
Und also was noch spannender fand ich sozusagen, dass eben, als ich damals die Werbepsychologie-Vorlesung gehalten habe, da hatte ich Werbung aus 1910, 20, ich weiß es nicht mehr genau, wo es genau das Gegenteil war, weil die Chemie als Wissenschaft frisch und neu und voller neuer Erkenntnisse sozusagen war, dass die Werbung teilweise so geschrieben war, wie, ich weiß nicht mehr, wie die genaue Formulierung war, aber mit modernster Wissenschaft haben wir geschafft, bla bla bla, und was die Chemie uns alles Tolles bringt. Und also das war quasi ein Prädikat, innovativ und neu.
Und das war sogar, also das geht so weit, dass Natürlichkeit als unzulänglich empfunden wurde. Und das haben wir bis heute noch in Teilen der Welt, ne, wo zum Beispiel, wo das ganz brutal ist, was die Ernährung von Neugeborenen angeht und dann so Müttern gesagt wird, du ernährst deinen Säugling nicht gut, wenn du ihn nicht quasi zusätzlich ernährst, ne? So, das ist ja in seinem Extrem auch eine sehr seltsame Perspektive, ja.
Aber jetzt mischst du meiner Meinung nach eine Sache, weil, also das würde ich schon sagen, ist ja ein stark, wo wir sagen können, das ist das Marketing sozusagen, was dahinter steckt. Aber ich glaube sozusagen, das ist also eine Ebene über der Frage, was benutze ich sozusagen, um Marketing zu machen, weil eine bestimmte Sache gerade populär ist und deshalb schreibe ich auf etwas, was so natürlich.
Ja, aber ich glaube, da kommt auch diese Entstehung her. Das ist dieser Gedanke, wie immer, da ist ja nicht nur falsch, dass wir quasi wissenschaftlich können wir Dinge besser machen, können wir die Makrozusammensetzung oder die Vitaminzusammensetzung in irgendeiner Form optimieren. So, mittlerweile wissen wir, so einfach ist das nicht, ne? Es ist immer irgendwie offensichtlich eine Balance. Du kannst auch Multivitaminpräparate schlucken und dann hast du sehr teuren Urin, ne? Aber das wusste man halt meinetwegen in den 30ern noch nicht, sondern da hat man dann halt gesagt, ja, guck mal, also da ist alles drin, was der Körper braucht. Sind wir nicht unglaublich? Das ist ja sowieso so ein bisschen die Emporhebung des künstlichen.
Ich würde aber noch den Schritt zurückgehen und sagen, dass ja durchaus das eine gerechtfertigte Sache ist. Also wenn du dir anguckst sozusagen, wie eben die Wissenschaft erkannt hat, dass bestimmte Dinge uns wiederum nicht gut tun.
Ja.
Genauso wie eben Vitaminmangel bei Seemännern total üblich war. Und man dann überhaupt rausgefunden hat, sozusagen, aha, okay, das liegt daran, dass die kein Vitamin C haben. Genau, also
die kriegen Skorbut, weil die kein Vitamin C haben, deswegen geben wir den Sauerkraut mit. Oder
genauso
so,
wie Jod zum Beispiel.
Ne? Sauerkraut ist halt nicht natürlich, ne? Das ist absolut menschengemachtes Produkt. Ja, klar, es ist Chemie. Es ist ein chemischer Prozess, der da stattfindet und ein biologischer Prozess. Aber es ist auf jeden Fall chemische Veränderungen von allem Möglichen. Es entsteht Vitamin C oder es wird vielleicht, gut, da hört es bei mir jetzt wieder auf. Entsteht es oder wird es freigesetzt oder so? Ja, wird der Fermentation ist ja einfach eine geile Sache, so die Lebensmittel reicher für Menschen irgendwie macht, ja. Und das wussten wir vorher auch nicht, absolut. Ne? Das kommt erst durch die Wissenschaft, ist das, oder durch halt wissenschaftliche Prozesse. Ich will jetzt nicht sagen, die Wissenschaft, da sind jetzt nicht per se Wissenschaftler hingegangen, sondern es ist halt aber ein wissenschaftender Prozess irgendwie dahinter gelegen und man hat rausgefunden, hey cool, guck mal, wenn ich Kohl künstlich in einer salzigen Umgebung verrotten lasse, vielleicht aus Versehen erstmal, aber dann irgendwie reproduzierbar gemacht.
Da kenne ich jetzt die Geschichte nicht ausreichend. Ich vermute, dass das vorwissenschaftlichen Prozess war. Die Frage war, hat man es ausprobiert sozusagen, hat gemerkt, es funktioniert oder hat man es testen können schon? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau.
Ja, ist ja so oder so beides okay. Man kann ja deduktiv oder induktiv vorgehen. Ne? Man kann sagen, also wenn Seeleute Sauerkraut dabei hatten, dann sind die gesund nach Hause gekommen und dann kann man nachher dann nochmal gucken und sagen, na guck mal, da ist dann Vitamin C, ist eine gute Idee, macht das doch alle oder man lernt was daraus. Ne? Ist ja auch okay. Völlig in Ordnung.
Ich fand in dem Buch früher war nicht alles besser. Den Autor muss ich nochmal raussuchen. Fand ich so spannend, weil er dann eben ein französischer Philosoph, als er 90 Jahre alt war, dieses kleine Büchlein geschrieben hat. Und er beschreibt dann sozusagen, dass man kannte halt die Bauern im Dorf haben sozusagen die Milch geliefert. Die waren naturbelassener. Aber deshalb hast du auch dann eben nicht deinem Bauer irgendwie Stress gemacht, wenn du halt die Klauenseuche bekommen hast, weil das gehörte einfach dazu. Also das.
Man wusste halt nicht, wie man es verhindern kann.
So. Genau. Und manchmal ist man halt krank geworden von der Milch. Ja.
Oder Salmonellen oder so, ja.
Genau. Und das glaube ich, der. Und da ist eben die Frage, eben, ob es sozusagen sich selber dann aber auch dieser Prozess, dann hast du eben irgendwie das Gefühl der, nennen wir es jetzt überspitzt sozusagen, das Gefühl der Allmacht, was dann in so Tragödien wie eben der Titanic in Frage gestellt worden ist sozusagen. Ne? Also schaffen wir wirklich sozusagen technologisch
Sind wir über der...
Über der Natur sozusagen. Der Natur, ja. Und natürlich ist auch auf dem Weg sozusagen, es hat jetzt auch gar nicht in der Zeit angefangen, eben auch viel Sachen gemacht worden, die dann auch wiederum schlecht waren, ne? Dass wir eben dann rausfinden müssten, okay, dann ist Smog, Blei in allen möglichen Sachen und. Also und wiederum Skandale, die dann gezeigt haben, okay, dass sozusagen die Wunder der Chemie nicht positiv sein müssen, ne? Dass dann rausgefunden ist, okay, die Substanz ist nicht ungesund.
Se, ne? Genau,
nicht per se. Oder ja. Und das ist natürlich dann auch eben so eine Gegenbewegung, weil Sachen wurden dann im Marketing verkauft als die neue große Revolution. Mhm. Und es ist alles so toll und plötzlich stellt man raus, ah, dieses Asbest ist eigentlich gar nicht so gut. Ja. Und teilweise dauert das dann ja auch wieder sozusagen. Und deshalb würde ich sagen, bist du grundsätzlich natürlich auf der richtigen Seite, wenn es irgendwas Neues gibt, zu sagen, wow, das ist wahrscheinlich problematisch. Weil es sich irgendwann rausstellen könnte, dass es problematisch ist. Und das bedeutet aber wiederum nicht. Und da finde ich dann sozusagen wieder problematisch, wenn dann eben Leute sagen, ich bin besonders skeptisch gegenüber Sachen. Und dann aber der alternativen Werbung gesagt, du solltest skeptisch sein, einfach hundertprozentig geglaubt wird. Also ja, skeptisch genau. Zum Beispiel zu sagen, ich bin skeptisch der westlichen Medizin und dann gehe ich aber zu irgendeinem Quacksalber und lass mir irgendein Snake Oil andrehen und sag, ja, der sagt auch, ich muss kritisch sein. Ja, musst du. Aber warum bist du dann eben bei dem dann nicht mehr kritisch und lässt dir, das fand ich ja ganz, ganz, ganz krass, ich weiß leider nicht mehr, in welchem afrikanischen Land das war, so ein religiöser Führer, der ein Wunderheilmittel verkauft. Und es ist eine Mischung aus Benzin, Zitronensaft und noch irgendwas anderem. Und Leute trinken das. Und er behauptet, dass das alles, also es kann einfach alles heilen. Ne?
Ja,
also
natürlich.
Also das ist so.
Für weniger würde ich das auch nicht trinken. Also.
Und es kostet ein Schweinegeld und Leute sparen Geld oder leihen sich Geld, um diesen Zaubertrink sozusagen zu trinken. Und
grundsätzlich kann man ja fast sagen, also wenn dir jemand was verkaufen will, ist Skepsis angebracht.
Ja.
Diesen Verkäufer als Quelle sämtlicher Informationen zu nutzen, ist wahrscheinlich fahrlässig. So, das ist halt auch eine sehr natürliche Wahrheit vielleicht. Ja. Ja. Aber ja, das stimmt. Aus dieser Skepsis ist ja auch Anti-Vax dann entstanden und so. Ne? Also es ist halt quasi immer, das Extrem ist leichter, offensichtlich leichter im Kopf zu halten. Ne? So als Wahrheit. Und dann braucht man, aber das ist ja so einfach zu korrumpieren. Ne? Wenn deine Wahrheit ist, alles Künstliche ist falsch, brauche ich dir nur erzählen, das hier ist Natur und dann bist du. Dann ist deine Wahrheit intakt, ne? Und du bist halt, du bist raus aus dem Schneider, so ungefähr. Und das ist ja total einfach, gegen dich zu verwenden. Ne? Und die Wahrheit ist natürlich deutlich komplexer.
Ja, genau. Und du hast natürlich auch Sachen wie, dass halt irgendwie, also ein Schimmelpilz, Bakterien, das ist ja auch alles Natur sozusagen.
Mhm.
Ja. Und nicht nur weil etwas natürlich ist, heißt das nicht, dass es gesund ist.
Genau.
Und vielleicht ist es, also vielleicht brauchen wir dann quasi, bewegen wir uns sozusagen in die, dass wir sozusagen eine These, eine Antithese und jetzt sozusagen die Synthese sozusagen bekommen, dass eben verstanden wird, dass es ist nicht automatisch schlecht, weil es unnatürlich ist und es ist nicht automatisch gut, weil es natürlich ist. Sondern dass es eben ganz spezifisch auf die Konstellation ankommt und eben das ist ja auch sozusagen so ein Faktor auf die Menge. Das bedeutet ja auch nicht sozusagen, das ist gar keine Verteidigung, dass man jetzt nicht gucken kann, dass eben man dass es nicht gesünder ist, nicht die ganze Zeit hochverarbeitete Lebensmittel zu essen zum Beispiel. Ne? Also es ist jetzt gar kein Argument für, man sollte da nicht ein Auge drauf haben.
Da wollte ich auch nochmal spezifisch drauf, weil natürlich ich denke schon, dass das ein Bereich ist, wo wir gerade in die falsche Richtung unterwegs waren und die Bewegung gerade vielleicht aber wieder in die richtige geht. Und zwar, was ich damit meine, ist, ich glaube nicht, dass wir zu einer Synthese kommen, sondern es gibt eher These, Antithese, 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 Antithese und vielleicht werden die Ausschläge ein bisschen weniger extrem in bestimmten Bereichen. Weil wir jetzt wieder, also wir sind ja zum Beispiel in der Professionalisierung der Ernährung, sind wir ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, würde ich mal behaupten. So was zum Beispiel die Optimierung hin auf die Verkaufbarkeit im Supermarkt angeht. Und da sind zum Beispiel Lebensmittel in erster Linie auf Lagerstabilität, wo ich nicht per se gegen spreche, weil wenn du Lebensmittel über große Distanzen oder zu jemandem bringen möchtest, ich finde das schon, das ist gut, wenn die nicht sofort verkommen, weil dann musst du weniger wegschmeißen, hast du mehr Mäuler von satt gemacht. Aber es geht vor allen Dingen auch um Optik, ne, so Attraktivität im Regal und auf Kosten von allem anderen, ne, auf Inhaltsstoffe, also Lagerhaltung und optische Attraktivität auf Kosten von Inhaltsstoffen und Geschmack. Wo ich dann denke, so, das ist auch eine Bewegung, die stattgefunden hat, die vielleicht immer noch stattfindet, aber da gibt es auch Gegenbewegungen. Finde ich interessant. Aber es ist krass, dass das solche Ausnahmen gerade sind. Es gibt zum Beispiel diese krumme Dinger, gibt es bei, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, bei einem großen Discounter, aber wir nennen auch immer Namen, ist ja egal, ne? Also, egal. Bei Aldi gibt es diese krummen Dinger, weil du musst das bewusst vermarkten, dass es Gemüse und Obst gibt, die nicht perfekt aussehen, weil sonst Leute das nicht kaufen. Weil es so normal geworden ist, dass unser Obst und Gemüse halt perfekt aussieht.
Mm.
Und das ist überhaupt nicht normal. Es gibt also sowohl, also quasi Farbveränderung, Formveränderung, vielleicht hier mal was irgendwie angeknabbertes oder so, ist egal. Ne? Das ist auch nicht, es gibt natürlich, also wenn es verfault ist, dann sollte man überlegen, ob man es isst. Natürlich, auch da gibt es das Extrem, ne? Aber quasi nur perfektes Obst zu kaufen, bedeutet wiederum, dass die Industrie oder die Hersteller, sage ich jetzt mal, ich will das gar nicht despektierlich meinen, sich hin darauf sagen, ich kriege ja die Äpfel sonst nicht verkauft, wenn die nicht alle perfekt aussehen. Ne? Und das ist irgendwie schade, weil dann die Incentives der Zucht in eine extreme Richtung gehen, die vielleicht nicht in unserem Interesse ist, weil die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln sind wichtig, ne?
Ja, definitiv. So. Also du hast, ich weiß nicht mehr, welcher Zoo das war, aber habe ich gesehen, dass irgendein Zoo jetzt bei den Tieren extrem die Fütterung von Früchten einschränkt.
Mhm.
Weil teilweise die Früchte inzwischen so einen hohen Zuckergehalt haben, dass die also Schwierigkeiten mit den Zähnen bekommen und einfach dass keine gesunde Ernährung mehr ist. Also ja. Es ist so zuckerhaltig, dass es eigentlich nicht mehr das Gleiche ist. Und das Gleiche ist dann auch mit Chicorée, wo der Bitterstoff rausgezüchtet wird, damit Leute das lieber essen. Aber das Problem ist häufig, dass eben die Bitterstoffe das sind, was Sachen gesund
macht. Ja, oder die Balance in dem Lebensmittel halt auch irgendwie fördert. Also Bitterstoffe kontern dann zum Teil andere Stoffe, also wenn du, ja, ich weiß es jetzt nur beim Tee, dass du halt das Koffein hast und die Bitterstoffe in irgendeiner Form in sehr komplexen Zusammenhängen, die Koffeinverwertung quasi ausbalancieren, sodass du nicht einfach völlig aufgeputscht wirst und so. Und wenn du das dann rauszüchtest, dann hast du vielleicht ein weniger bitteren Tee, aber vielleicht ist der auf anderen Wegen dann irgendwie ungesünder oder unangenehmer. Und Chicorée ist da nicht der einzige, aber du kannst es halt übertreiben. Ne? Klar, bei Fructose wissen wir es mittlerweile, ne? Es ist einfach, Fructose sollten wir nicht in großen Mengen zu uns nehmen. Und das wird dann zum Problem, wenn du gar kein Obst mehr bekommst, was halt nicht künstlich überzogene Fructose hat, weil das auf den ersten Bissen irgendwie besser schmeckt.
Mm. Ne? Naja, also
oder für eine gewisse Gewohnheit besser schmeckt vielmehr. Und die Gewohnheit ist ja zum Teil dann auch selbst gemacht. Das ist ja dann wie so, also das kann man ja fast gleichsetzen mit quasi Anreicherung immer potenteren THCs zum Beispiel, immer weil die Leute gerne high sind, wenn sie kiffen, ne? Und du wirst immer potenter und dann spiralt das halt auch in eine falsche Richtung gehen.
Ist, ja, das ist so ein bisschen eine andere Kausalität.
Ja.
Ja. Also du hast häufig sozusagen bei besonders, es ist ein bisschen was anderes, weil besonders bei illegalen Substanzen geht es häufig darum, dass du mehr Kraft pro Einheit haben willst.
Ja.
Also wenn es um Alkoholschmuggeln geht, schmuggelst du harten Alkohol, weil du pro geschmuggelter ja,
das
Ware
viel, das hat aber viele Vorteile,
mehr
ne?
Effekt sozusagen hast. Du deshalb hast ist sozusagen
Suchtpotenzial,
ja, aber ne? ja, aber es ist schon so, dass du mit weniger mehr erreichen kannst. Klar geht es auch darum, mehr süchtig zu machen, aber es ist schon wirklich, es ist also fast schon, würde ich sagen,
logistisches Problem.
Du willst jetzt ein Kilo bewegen. Und wenn dieses Kilo nicht, potenter ist.
Also ich verstehe, was du meinst. Also wenn ich jetzt irgendwie einfach mal so Wodka also bezeichnen würde, dann würde ich sagen, lieber Wodka als Wein oder lieber Wodka als Bier.
Das ist eine ziemlich untersuchte und belegte.
Ja, aber könnte das nicht sein, dass sich das verändert hat, weil wir mittlerweile auch im Spirituosenbereich die teuersten Sachen sind nicht mehr, also der Alkoholgehalt
wir
ist,
reden
ist nicht
über,
der Deckel.
Ich habe über illegal.
Ja, genau.
Illegale Substanz.
Aber ich. Ja, okay. Ich dachte, es ging jetzt um generell um Schmuggel von Rauschmitteln und da ist ja, es wird ja auch Alkohol geschmuggelt. Zum Teil. Also um einfach an irgendwie Zöllen oder sowas vorbeizukommen. Kaum noch. Vielleicht ist das nicht mehr das Hauptproblem. Dann geht es vielleicht nur noch, ja, okay.
Ich rede jetzt nicht davon, dass irgendjemand sich beim Duty Free sich eine Wodka mehr gekauft hat, als er sollte.
Nee, ja, das meine ich auch nicht. Ich meine jetzt schon im großen Stil irgendwelche Tanker, nicht Tanker, sondern irgendwie Containerladungen voller. Und da wird es dann doch sinnvoller sein, das extrem also, kostspielige, weil extrem price gefakte zu schmuggeln. Ne? Weil du viel mehr für eine Flasche irgendwie besonders kostbaren japanischen Whisky oder so, wo die Flasche dann irgendwie für $1,000 oder so geht, den dann zu faken und zu schmuggeln, ist wahrscheinlich sinnvoller als irgendwie Wodka Gorbatschow oder so. Den brauchst du nicht zu schmuggeln, ne? Den kannst du einfach jetzt nochmal. Aber vielleicht ist das auch absolut irrelevant.
Ich glaube, das ist nicht so relevant, was mehr, glaube ich, gemacht wird, sind mehr Tabakwaren.
Okay, dann verstehe ich das.
Da aber, glaube ich, weil einfach die Steuer so hoch inzwischen auf den Tabakwaren ist, dass wenn du die nicht hast und quasi unversteuerte Ware verkaufst, die meistens aber noch schlechtere Konditionen haben, dass du dann einfach viel Geld mit der Ware verdienen kannst.
Okay. Andere Incentive-Struktur, trotzdem irgendwie blöd. Wir waren bei der Fructose, das ist halt, könnte man, also ja, dass es da zu einer Entwicklung der Zucht geführt hat, die vielleicht im Extrem nicht mehr ganz in unserem Interesse ist, was unsere Ernährung als Gesellschaft irgendwie auch angeht, ne, im Einzelnen. Und auch reich, also gewisse kulinarische Reichhaltigkeit reduziert wiederum, weil auch gewisse Aromen ja weg sind, weil sie vielleicht auf den ersten Blick irgendwie unangenehm sind, aber wenn man damit vernünftig arbeitet, also ich finde es fast schade, dass ich keinen bitteren Chicorée mehr bekomme, weil ich mag den und es ist immer, wenn ich ihn bekomme, freut es mich, weil dann kann man nämlich einen interessanteren Salat daraus machen, weil wenn du einen schon süßen Chicorée nimmst und da auch noch Orange dazu packst, das ist einfach uninteressant, das schmeckt halt nur nach Orange, aber wenn du halt einen bitteren Chicorée hast, das ist jetzt total banal, aber vermeintlich, weil Geschmack ist auch ein relevanter Faktor bei der Ernährung, nicht auch für unsere Gesundheit. Ne? Also wenn der Körper, also zum Beispiel Bas Kast in seinem Ernährungskompass, zumindest herrschende Meinung ist laut seinen Zitaten, dass wenn unser Körper in der Lage ist zu schmecken, was im Lebensmittel ist, dann ist das besser für unsere Ernährung, weil der Körper sich darauf einstellen kann. Und immer wenn wir uns austricksen, wenn zum Beispiel, also wenn wir quasi Geschmäcker rausnehmen, die eigentlich drin sind, von Stoffen, die eigentlich drin sind, oder Geschmäcker reinbringen, zum Beispiel, deswegen sind Süßstoffe nicht so gut, weil wir quasi der Körper denkt, oh ja, süß, fängt an, darauf sich vorzubereiten, ne, geil, danke, gib mir mehr. Und dann gibt's aber keinen Zucker im System und dann haben wir aber viel zu viel irgendwie Insulin oder andere Stoffe und dann kriegen wir halt so extremen Hunger dadurch oder eben viel mehr Lust auf Süßes noch. Und es gibt sicherlich noch andere Wirkungen von vor allen Dingen Zuckerersatzstoffen, die halt echt problematisch sein können. Aber das ist halt einer der Punkte, dass unser Geschmack ist damit drin. Ne?
Und ich weiß nicht, ob das in dem Buch stand, aber absolut wilde Geschichte ist wie der vielleicht ist es auch nur eine urbane Legende, der Chemiker, der also auf einen dieser Süßstoffe gekommen ist. Ich glaube, es ist einer der älteren. Im Grunde, weil er sich nicht an die Regeln der Chemiker, des Chemikers sozusagen gehalten hat und etwas von dieser Substanz auf der Hand hat und daran an seinen Fingern geleckt hat.
Okay.
Und gemerkt hat, das schmeckt süß.
Oh. Es bringt einen um, aber es ist süß.
Nee, also ich weiß nicht mehr,
in der Dosis,
was die einzelne, was der eins, aber also was das Ziel sozusagen war, zu machen, aber das war, meine ich, also ich gucke das nochmal nach und verlinke, falls es eine urbane Legende ist, tut mir leid. Aber dass er quasi das an den Fingern hatte, das an den Mund gepackt hat und dann gemerkt hat, das schmeckt ja voll süß. Also das war gar nicht das Ziel, einen künstlichen Süßstoff zu produzieren, sondern das war quasi Zufall. Dass man rausgefunden hat, dass das süß ist, schmeckt
die,
sozusagen.
Die drei Regeln der in der Rookery oder so, war das nicht? Measure twice, wear gloves, eat elsewhere oder irgendwie sowas?
Ja, so in der Richtung.
Nee, das zweite war, glaube ich, falsch. Das mit den Handschuhen ist, glaube ich, halt. Okay. Ja. Ja, kann gut sein. Also es ist auf jeden Fall ein in, zum Beispiel auch ich habe da Fehler gemacht in meiner Suche nach Zucker zu reduzieren. Bin ich zum Beispiel auf Agavendicksaft umgestiegen und habe halt inzwischen gelernt, der ist halt, weil der auch sehr süß ist. Du brauchst halt weniger davon für die gleiche Menge an Süße, wenn du irgendwas, eine Salatsauce zum Beispiel oder sowas, ein bisschen süßen willst. Was ich mittlerweile einfach komplett lasse, weil ich ein bisschen doof war, weil halt Agavendicksaft ist so süß, weil er halt fast hauptsächlich aus Fructose besteht und pure Fructose ist halt wahrscheinlich sogar schlechter als die meisten Zucker, die wir so zu uns nehmen. Vielleicht nicht schlechter als der absolut raffinierteste aller Zucker, wo du dann auch absolut pure in purem Zucker unterwegs bist, aber es ist halt purer Zucker, wird aber als gesunde Alternative suggeriert, ne? Auch so verpackt, auch so beworben, auch in einem Regalplatz so positioniert. Es steht halt bei den anderen natürlichen, süßenden Substanzen und so weiter. Ne? Es ist gar nicht so einfach, dem Marketing dann nicht auf den Leim zu gehen, sage ich jetzt mal.
Ne?
Und man tut sich am Ende keinen Gefallen damit. Also wo man dann sagt, über Jahre hinweg, wenn man das immer wieder macht, wäre wahrscheinlich der Löffel unraffinierter Zucker in der Salatsauce besser als quasi die 20, 30 Tuben Agavendicksaft, die man über mehrere Jahre da so verbraucht. Ne? Ist ein...
Ja, wobei, also auch das ist ja so eine Sache, zwei Punkte. Ich weiß sozusagen, dass ich mal beim Essen war und das Essen war wirklich weitestgehend ungesalzen. Ja.
Mhm.
Und dann habe ich extra gefragt, ob ich ein bisschen Salz haben könnte. Und die Reaktion war so, ja, kannst du haben, aber darfst nicht so viel, weil ist ungesund.
Ja.
Und dann dachte ich sozusagen, naja, also Salz an sich ist nicht ungesund.
Ja.
Ist halt zu viel Salz ist schlecht.
Ja.
Aber wenn du jetzt absolut aufhörst, Salz zu benutzen,
das könnte sogar gefährlich sein.
Könnte das sogar gefährlich sein. Und das ist sozusagen häufig, wo ich denke, also verstehe mich nicht falsch, also wahrscheinlich wäre sozusagen ein bisschen sozusagen, also die Menge ist definitiv, das ist glaube ich eine allgemeine Sache, die Menge ist, was das Gift macht sozusagen.
Mhm.
Und also wahrscheinlich ist sozusagen einfach weniger immer. Ich glaube, das Gespräch hatten wir das auch im Podcast, das Gespräch, oder haben wir das außerhalb des Podcasts geführt?
Dass es Stoffe gibt, für die es quasi dass es für jeden Stoff eine ungefährliche Menge gibt? Meinst du?
Naja, dass die Menge das Gift macht, sozusagen.
Ja, okay, aber es gibt, glaube ich, Stoffe, wo die Menge so gering ist, dass es fast irrelevant ist.
Ja, also das ist eben eine kleine Menge.
Ja, aber es ist halt so eine kleine Menge, dass sie fast unmöglich ist herzustellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel heißt das Fentanyl? Fentanyl? Ich glaube schon.
Ich weiß ja nicht, oder was du meinst.
Oder Nikotin oder sowas. Oder so, ne? Es gibt bestimmt Stoffe, wo es halt fast irrelevant ist. Aber natürlich hast du recht. In der wissenschaftlichen Reinheit betrachtet wäre das so, dass es halt für jeden Stoff einfach nur eine Frage der Menge ist, ob er uns schadet oder nicht.
Naja, und also
meine ich jetzt nicht homöopathisch.
Was ich da ganz interessant finde, ist auch die Klassifizierung hat ja, wie fange ich das an? Da wird es sicherlich auch eine Begrifflichkeit vergeben, aber dass die Frage eher ist sozusagen, mit was kommt unser Körper klar? Mhm. Und das, mit was sozusagen unser Körper klarkommt, wahrscheinlich die Konstellation ist, in der ein größerer Teil unseres evolutionären Prozesses stattgefunden hat.
Mhm. Welchen Giften oder welchen Stoffen waren wir in welchen Mengen ausgesetzt, so ungefähr. Und dann haben wir uns dazu entwickelt, damit klarzukommen. Oder zumindest ja, und die nicht damit klargekommen sind.
Etwa mehr oder weniger sozusagen. Ja, ne? Also ja, du hast genau. Zum Beispiel auch natürlich, also zum Beispiel Strahlung. Ne? Mhm. Also du hast natürliche Strahlen.
Mhm.
Und
diversen Sachen.
Und natürlich ist es jetzt nicht absolut. Es gibt sozusagen, dass du sagst, okay, eine bestimmte Menge an Hintergrundstrahlung ist natürlich.
Ja.
Ist in der Natur, kommt es vor, dass Dinge strahlen.
Und das Leben war also quasi von Anfang an ausgesetzt.
Muss das Leben damit klarkommen.
Ja, genau. Sozusagen. Wenn die DNA der ersten Einzeller schon geschädigt worden wäre durch die kosmische Hintergrundstrahlung, dann wären wir nicht so weit gekommen, ne? Genau.
Wo natürlich da das Magnetfeld auch da ist, aber ist voll klar.
Ja, also vielleicht war es sogar stärker und so, ne?
Was natürlich ein wichtiger Faktor ist, ist, dass der evolutionäre Prozess, der ist egal, also A ist dem egal, ob du glücklich bist und B ist dem egal, ob du ein ganz langes Leben glücklich führst.
Ja.
Das gilt natürlich sozusagen immer nur bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir sagen, es gibt eine Weiterführung sozusagen der genetischen Linie. Insofern finde ich auch
viele Generationen hinweg und so die Effekte.
Ja, ja, aber also mir geht es darum, hatte ich mal in einem Gespräch, wo ich dachte ich weiß zu wenig, um garantiert darüber zu sprechen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es Blödsinn ist. Bei irgendjemand im Gespräch, da ging es auch um gesunde Ernährung und keine Ahnung was. Und da meinte ja, in der Natur gibt es ja keinen Krebs. Hm. Das war quasi die Vorstellung, Krebs ist, ist quasi
menschengemacht
und also quasi der Grund dafür ist das Künstliche sozusagen.
Hm. Weil es die Säfte durch aus der Balance bringt.
Ja, also da haben wir viel über Green Smoothies und die Wirkung von Pflanzen.
Ja, sicher. Also wir haben bestimmt viel gemacht, was die Entwicklung davon begünstigt. Willentlich und wissentlich und unwissentlich. Ja, ja, ja. Ne?
Also,
mit Sicherheit. Aber
kann
ich mir nicht vorstellen, dass er außerhalb des menschlichen Einflusses, und das ist ja die Frage von heute, gibt es das überhaupt noch? Ne? Aber es gab es ja mal. So, ob es da schon noch oder ob es da damals quasi vor 150.000 Jahren keine Krebserkrankung gab, wage ich zu bezweifeln.
Also ich würde ehrlich gesagt so weit gehen, sagen, dass wahrscheinlich Krebs fast so alt ist wie das Leben an sich.
Ja, weil das sozusagen... Man vertut sich, ne?
Eine andere Frage. Und da würde ich überhaupt gar nicht behaupten, dass es nicht so ist. Sozusagen kann natürlich durchaus sein, dass sozusagen die Menge an Stoffen, die Zellschäden verursachen, dass die gestiegen sind, weil wir mit ganz vielen Prozessen die natürliche Verbindung sozusagen aufheben. Ne?
Mhm.
Also es gibt natürlich strahlendes, vorkommendes Uran.
Mhm.
So.
Und wir
gehen aber hin und versuchen sozusagen mehr Uran pro, also wir wollen auch da Uran. Sozusagen mehr Bums in kleinerer Menge sozusagen haben.
Ja.
Und das bedeutet natürlich, dass wir aus einem Stadion, in das sich, also das in der Natur auch vorkommt, mehr und mehr sozusagen potenter diesen Stoff machen, was bedeutet, dass es natürlich einen anderen Effekt sozusagen hat, als wenn es in der Natur vorgekommen ist.
Ja, klar.
Das andere auch mit anderen Substanzen, ne? Substanzen, die wir sozusagen kreieren, die die Natur so nicht kreiert hätte, zum Beispiel. Ne?
Wie zum Beispiel siehe Fentanyl.
Ja, oder also bestimmte Plastiken zum Beispiel oder. Dass wir sozusagen Dinge zusammenbauen, die die Natur nicht so gebaut hat. Und das Wichtigere sozusagen für mich ist, es ist nicht per se gut oder schlecht sozusagen, weil die Natur etwas macht oder nicht macht. Aber wenn du sozusagen in einer Welt lebst, wo dein Körper nicht darauf vorbereitet war, sich mit bestimmten Substanzen auseinanderzusetzen, dann kann vielleicht dein Körper nicht gut diese Substanzen kontern, Ja. Ja, und dann hast du vielleicht sozusagen eine Anreicherung an Schwermetallen.
Dann ist es ein Gift.
Die Schwermetalle gab es schon. Also ja. Der Mensch hat die Schwermetalle nicht erfunden.
War noch nicht so viel im Trinkwasser.
Aber sie waren sozusagen anders strukturiert. Und wir haben dann angefangen zu sagen, Mensch, ist ja super, wir können jetzt hier sozusagen buddeln, wir können jetzt das machen, wir fügen jetzt diese chemische Reaktion zu dieser. Und haben jetzt plötzlich sozusagen das, was vorher natürlich verteilt war, in eine konzentrierte Form sozusagen gepackt. Und dann im schlimmsten Fall konzentrieren wir das und dann brennen wir das alles noch sozusagen ab und schicken das sozusagen in die Luft und dann verteilt sich das auf die ganze Welt. Ne? Mhm. Das war zum Beispiel eine Diskussion, die ich mitbekommen habe, wo es um Schwermetall in Tampons ging. Mhm. Und es ist halt so, eine bestimmte Menge an Schwermetallen befinden sich einfach überall.
Ja.
Und es ist sicherlich mehr, als es früher war. Zumindest für eine Zeit, weil wir mehr Schwermetalle in die Welt bringen sozusagen. Und die verteilen sich dann über, das geht dann hoch, dann verteilt es sich sozusagen im Wasser, dann hast du es im Wasser, dann hast du es im Boden, die Pflanzen nehmen sozusagen das auf, also hast du es dann in der Pflanze. Und es ging sozusagen darum, dass wenn Tampons aus Baumwolle bestehen, dann hat diese Baumwolle einfach ein bestimmtes Level an Schwermetallen. Das kannst du könntest es jetzt schlimmer machen, indem du einen sehr stark verseuchten Boden benutzt, um so ein Produkt herzustellen. Aber selbst wenn du ganz drauf achten würdest, kannst du es nicht komplett verhindern. Mhm. Es wird eine Menge geben, die einfach da ist, sozusagen. Mhm. Und dann ist aber so eine Diskussion, so eine unfruchtbare gekommen, dass jemand gesagt hat, das hat aber nichts drin verloren. Und jemand versucht hat zu erklären, es ist halt, du kannst es nicht wirklich verhindern, sozusagen. Mhm. Die größere Diskussion wäre dann natürlich eher sozusagen, müssen wir nicht mehr machen, um zu verhindern, dass es weitere Anreicherungen gibt, weil Stand jetzt sozusagen, wir wissen, dass das sehr ungesund für uns ist und dass die sich im Körper ansammeln und dass der Körper sehr schlecht damit umgehen kann.
Ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, was ich finde, ein ganz viel wichtigerer Faktor ist sozusagen, natürlich oder nicht natürlich, ist nicht so relevant, wie kann unser Körper mit dem Stoff sozusagen umgehen. Unser Körper kann gut mit Bakterien umgehen insgesamt, ja. Also nicht mit allen Bakterien, aber kann gut mit viel umgehen.
Wir haben halt genug gute, die damit ganz gut dann umgehen können, ne?
Was meinst du damit?
Naja, unser Körper beherbergt ja einfach unglaublich viele, fast unzählbar viele Bakterien sozusagen, die mit denen wir in der Symbiose leben und die helfen uns dabei, mit den meisten anderen Bakterien ganz gut klarzukommen.
Aber dein Körper ist die ganze Zeit damit beschäftigt sozusagen.
Ja, permanent.
Genau. Aber das kann dein Körper verdammt gut.
Ja, sonst wieder siehe, wir sind ja da.
Ja, genau.
Meine ich ja. Genau.
Super, ein bestimmtes Level sozusagen an bestimmten Dingen, da ist der Körper einfach nicht gemacht für.
Aber deswegen, du kamst ursprünglich aus dieser Salzdiskussion, wo ich dann denke, so ja, aber das ist ja, also wir reden gerade über einen Stoff, den wir halt benötigen. Also klar, wir benötigen.
Vielleicht finden wir irgendwann raus, dass wir Schwermetalle auch brauchen.
Also soweit wir wissen, benötigen wir wahnsinnig wenig Schwermetalle in uns. Generell, in beliebiger Dosis, ja, sozusagen. Auch nicht am Stück und so weiter. Ja, zumindest nicht permanent.
Vielleicht schützt uns das für irgendwas, wo wir noch gar nicht wissen, dass wir da den Schutz für brauchen.
Ja, dieser Kristallring.
Schwermetall wurde mal in die Welt gebracht, um uns vor den Dämonen zu schützen.
Ja.
Wenn wir das Schwermetall rausnehmen aus der Welt sozusagen, kommen dann die Dämonen sozusagen und holen uns.
Klingt wie ein ziemlich guter Anime-Plot, würde ich sagen. Ja.
Naja, und da hast du zum Beispiel, was ich total spannend finde, und das macht eben diese Grenze sozusagen, dass ich sagen würde, eigentlich ist die Grenze ist eigentlich blödsinnig als so zwei Polare ist es entweder natürlich oder nicht natürlich.
Das ist die ganze Prämisse. Da sind wir schon lange drüber hinweg. Die Frage ist nicht mehr relevant, weil es sowieso, also zumindest nach dieser strengen, fast schon spirituellen Definition der Natur, also fast schon religiösen Definition der Unberührtheit durch den Menschen, die da so drin mitschwingt, wo ich denke, so der, ja, verloren. der Kampf ist verloren, meine Lieben, so ungefähr. So, das ist halt, und es ist auch zu einfach,
was schwingt denn, also ich bin mir nicht ganz sicher sozusagen, also
schwingt denn da nicht mit, dass die nicht, also dass sozusagen die, dass eine nicht berührte Natur deshalb nicht, also dass sie nur Wert hat, wenn sie unberührt sozusagen ist.
Ja, genau. Also das, ja.
Und das ist ja was Problematisches, weil du dann eben eine, also auch eine Kulturlandschaft ist ja immer noch mit voll mit Leben sozusagen.
Ja, und also es gibt nur eine, wir können ja, auf der Erde gibt es nur eine unberührte Natur, unberührt im Sinne von nicht menschenberührt, wenn wir die Menschen dann wegnehmen, so ungefähr. Dann, und in dem Extrem wird es dann auch irgendwann für die Menschen eng.
Ja, das Extrem so. Gibt es ja, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, auf irgendeiner Insel ist es strengstens verboten, draufzukommen, weil es irgendwie eine Insel ist, die schon Ewigkeiten isoliert ist. Und man verhindern möchte, dass der Mensch da irgendwas hinträgt, was sozusagen nicht ist.
Ja, auch das ist aber, ne, Mikroplastik schwimmt da trotzdem hin und die Luft, ne? Also selbst am unberührtesten Ort, den man sich vorstellen kann, ist es vorbei, ne? Und es hilft, also diese, wie so oft hilft diese extreme Dogmatik einem am Ende auch nicht mehr. Es wird nur ausgenutzt. Aus meiner Sicht. Es wird halt ausgenutzt, um einen zu verarschen. Am Ende. Ne? Um halt Dinge als natürlich darzustellen, die es vielleicht gar nicht sind. Gegen sinnvolle medizinische Dinge zu wettern, gegen sinnvolle Impfungen zu kämpfen, die unglaublich viele Leben retten und andere lebenswerter machen. Ne? Oder Produkte zu verkaufen für den Vorteil von wenigen oder so. Also da hört es für mich halt auf, interessant zu sein. Und es ist viel interessanter, aus meiner Sicht, dafür zu sorgen, dass wir als Weltgesellschaft Zugang zu gesunden Lebensmitteln, Zugang zu gesunder, zu gesundheitsförderlicher Medizin universeller machen, also und weiterkommen, mehr darüber lernen, wie wir zum Beispiel wie wir ein Ökosystem schaffen können, weil wir müssen es machen, weil wir haben das heutige ja auch schon im Prinzip gemacht. Wie können wir mit einem Ökosystem zusammenarbeiten, wollte ich zuerst sagen, aber es ist halt, also vielleicht ist das die bessere Formulierung, dass es eben bleibt, ne? Dass es möglichst reich bleibt, dass möglichst viele Insekten, möglichst viele Tiere und so weiter, dass möglichst viel Natur außerhalb unserer oder mit so wenig Einfluss durch uns wie möglich existieren kann, weil wir davon was haben, ne? Weil wir von der dementsprechenden dann Lebensmittelproduktion darin, von der Natur an sich, von der Schönheit, auch der Kulturlandschaft. Ne? Also ich bin ja ich weiß nicht, ob hier in diesem Podcast bekannterweise, aber ein großer Fan der Toskana, die absolut, also kein natürliches Land mehr ist, aber trotzdem ist es einfach wunderschön. Also das kann ich nicht, da kann ich mich nicht hinsetzen und sauer auf die Menschheit sein. Das geht nicht. Das, auch wenn wir das gemacht haben. Ne? Ich finde es trotzdem schön. Und sicherlich haben wir da irgendwelche ursprünglichen Dinge auch für zerstört. Vielleicht sogar ohne es zu wissen. Aber es ist nun mal so gekommen. Das ist jetzt so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob wir ich glaube nicht, dass wir eine moralische Imperative haben, das wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Das finde ich so ein bisschen Quatsch. Wir sind auch, wir leben hier, ne? Wir sind aus der Natur hervorgegangen und Teil davon. Und das, ich weiß gar nicht, worauf ich genau hinaus will, aber es ist zu versuchen, es etwas weniger dogmatisch zu sehen, finde ich halt interessanter.
Eben, da bin ich grundsätzlich total bei dir. Und ich glaube, also im Idealfall eben mit dem Wissen eben peu à peu sozusagen auch zu versuchen, eben zu sagen, das heißt nicht, wir akzeptieren oder finden den Status quo sozusagen, so wie er existiert, gut.
Nee.
Und dass es nicht sozusagen viel gibt, was verbessert und wir müssen die Natur besser machen, sondern wir sollten besser sein, weniger kaputt zu machen, während wir sozusagen existieren. Für uns wie auch für alle anderen existierenden Strukturen. Und ja, definitiv. Also wir sind definitiv die Tiere mit dem mit einem Impact, der definitiv auf einer globalen Skala ist.
Wir sind Terraformer.
Kein Tier so wild seine Umgebung.
Ja, und das haben wir uns ja aber auch nicht ausgesucht. Das ist halt so entstanden, ne? So diese, du kannst die Neugier nicht wegnehmen. Und die Neugier ist halt das, was uns über die Grenzen gebracht hat und uns zu dem gemacht hat. Und ich würde gerne nochmal ein konkretes Beispiel da reinbringen, woran diese Hypothese oder diese generelle Richtung vielleicht klar wird. Ich finde zum Beispiel bei Brot oder bei Gebackenem sind wir in vielerlei Hinsicht in die falsche Richtung unterwegs gewesen oder immer noch. Aus meiner Sicht zu viel insofern Industrialisierung, als dass halt zu viel Hilfsstoffe, Beistoffe, die eine Konsistenz, die eine Optik und eine Planbarkeit zur Folge haben, von etwas, was entstanden ist als eher zufälliger handwerklicher Prozess, der halt relativ planbar ist, aber gewisse halt Unsicherheiten einfach in seiner Natur des Prozesses hat. Also wie man Brot backt und halt die Fermentation von Mehl hängt vom Luftdruck, hängt von der Luftfeuchtigkeit, hängt von den Bakterien, den genauen Bakterien im Mehl ab. Aber ich möchte eigentlich zurück, ich würde mir wünschen, dass es mehr, und es gibt Bewegungen dahin, aber dass es auch bekannter wird, wie gut gemachtes Brot eigentlich ist, durch die natürlichere Fermentation, ich benutze das Wort ja selber, ne? Natürlichere Fermentation, weniger Hilfsstoffe, du brauchst eigentlich nur Mehl und Wasser, streng genommen, und ein bisschen Salz, damit es halt schmeckt und wahrscheinlich auch, ich bin mir sicher, dass es auch noch an der Struktur der Proteine was tut in den Stoffen. Und weg quasi vom Backwerk, wenn wir da einen Namen draufschreiben. Aber dieses traditionellere Brotbacken ist nicht möglich ohne massive Veränderungen des Menschen in die ursprüngliche Natur, weil wir die Körner gar nicht hätten. Also der Urweizen sah überhaupt nicht so aus wie Weizen, den wir heute dann verwenden würden, um Brot zu backen, weil das einfach, es wäre auch, wir bräuchten so riesen Flächen, weil der Ertrag gar nicht da wäre. Ne? Das wäre einfach unmöglich. Da müssten wir die ganze Welt in Weizenfelder verwandeln, damit wir irgendwie die Welt mit Brot versorgen. Oder irgendwie so. Also das ist jetzt alles natürlich aus der Hüfte. Aber nur, also das ist doch eine schöne Sache. Also dieses Handwerk, dieses quasi, dass wir Brot entwickelt haben als Kulturgut der Menschheit in irgendeiner Form. Ich finde, das ist einfach, das brauchen wir gar nicht romantisieren, ist aber trotzdem einfach cool. Ich finde es toll, dass wir das gemacht haben. Und im Grunde die Schritte, die dafür notwendig waren, jetzt wieder, also dann wieder in diesem Extrem, in dieser Dogmatik zu gehen und sagen, ja, das ist doch nicht natürlich. Also das würden wahrscheinlich die wenigsten auch tun. Aber wenn du mal genau drüber nachdenkst, ist es halt nicht natürlich. Ist selbst,
das weiß ich jetzt gar nicht, was du.
Weizenanbau wie vor 500 Jahren ist nicht natürlich. Der Weizen nicht, der Anbau nicht egal ob das Roggen oder Dinkel oder was auch immer ist, ne? Es ist auch nicht natürlicher als das andere, es ist nur nicht total übertrieben, es ist halt nicht quasi und ich rede jetzt noch nicht mal über Maschinen oder nicht Maschinen, sondern einfach nur den Weizen zu nehmen und daraus Felder zu machen, ist halt ein menschlicher Prozess, ne? Und an dem kann ich per se jetzt erstmal nichts Schlechtes finden. Auch wenn ich im Individualfall immer mal wieder was Schlechtes finden könnte, weil wo das Feld vorher war, war vielleicht irgendwie eine Sumpflandschaft und da war eine größere Artenvielfalt. Also ein Weizenfeld hat eine geringere Artenvielfalt, als wenn ich einfach nur eine brachliegende Natur habe. Aber wir sind halt da, ne? Wir sind halt Menschen da und wir müssen uns ernähren. Und dann ist das halt der.
Also allein die Bezeichnung natürlich, etwas als brach zu bezeichnen, ist...
Ist mir währenddessen auch absolut bewusst geworden. Aber ich meine das auch nicht despektierlich oder negativ, sondern ich mag auch sehr gerne wilde Gärten oder Brachland. Finde ich toll zum Durchwandern, weiß ich nicht, oder einfach nur Dasein, ist wundervoll. Ne? Aber eben in der Toskana sitzen und über die Weißenfelder gucken, ist auch wundervoll. Und es hat auch was unglaublich Schönes, diese Kollaboration und das Handwerk danach, was dann damit gemacht wird und so, ne? Aber es ist künstlich.
Ja.
faktisch.
Naja, die Frage ist natürlich, ob nicht in die Einteilung Natur oder nicht Natur die Frage ist, sondern natürlich Natur, also Naturnähe sozusagen.
Ja, oder diese Langfristigkeit ist vielleicht, also diese, ist es halt, na, wie ist der Begriff? Ist es, also nachhaltig würde man das dann vielleicht, also ist es halt, kannst du das in einem Equilibrium beibehalten oder bleibt es quasi die ganze Zeit ein immerwährender Eingriff, eine immerwährende Gewalt in irgendeiner Form oder so. Weiß ich, es ist echt schwierig.
Ja, ich glaube,
allgemein zumindest.
Ein wichtiger Faktor ist natürlich, dass auch in Ermangelung sozusagen des Wissens, wie man das bewerkstelligen könnte, natürlich Traditionen sich weitergereicht haben, die eine gewisse Art von Erhalt möglich gemacht haben. Mhm. Also vielleicht gab es auch schon vor 1000 Jahren Bauern, die versucht haben, Sachen zu machen, die allerdings völlig in die Hose gegangen sind, weil es halt den Boden ausgelaugt hat.
Ja, genau. So. Monokultur ist eigentlich.
Man wusste halt nicht sozusagen, was die Rotation macht. Und jemand hat gesagt, ah, warum machen wir das eigentlich? Lass uns das doch nicht machen. Und dann hat sich herausgestellt, das ist eine völlig blöde Idee, weil der Bogen ausgelaugt ist, sozusagen. Also haben sich Sachen überliefert, die gut mit der Umgebung funktioniert haben. Und teilweise haben wir vielleicht auch Sachen gemacht, die gut waren, ohne dass wir wussten, warum sie gut sind, weil sie in irgendeiner Form eine Zusammenarbeit ja mit der Welt bedeutet hat, sozusagen. Und natürlich ist Brot in seiner, also Brot ist nichts Natürliches. Also Brot ist ein Kulturgut, ja, sozusagen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen der Punkt, wo die Frage ist, sagt man, es gibt nichts, also brauche ich auch gar nicht damit anzufangen, oder sage ich, okay, selbst wenn jetzt der Weizen nicht mehr der originale Weizen ist, der vor 500 Jahren sozusagen ist, kann ich trotzdem sozusagen das näher bringen und versuche, die Zutatenliste sozusagen zu reduzieren.
Ja, absolut. Ja, also das war so, ich hatte versucht, halt diesen Kern zu machen. Du kriegst auf so vielerlei Hinsicht ein besseres Brot. Also ich finde, ich liebe das, und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und eben mal guckt, wo man das kauft und wie die arbeiten, dann ist es einfach das etwas ursprünglicher, vielleicht nicht natürlicher, sondern wie wir ursprünglich Brot gemacht haben, produzierte Produkt besser in vielerlei Hinsicht, und soweit ich jetzt gerade in letzter Zeit gelesen habe, auch inhaltlich, und das war vorher schon mein Gefühl, aber mittlerweile haben wir auch Belege dafür, dass halt ein intensiverer Fermentationsprozess eben die Veränderung, das macht es besser bekömmlich, es sieht besser aus, es ist leckerer. Ich meine, where's the catch, so ungefähr, ne? Und es ist halt besser als dieses, und ich tue mich so schwer mit dem Begriff industriell, weil ich möchte nicht per se die groß angelegte verteufeln, also eine größere Produktion verteufeln, weil wir sind viele Menschen. Und deswegen können wir nicht, ich weiß nicht, ob wir alle Menschen auf der Welt mit artisanalem, romantischem Brot versorgen können. Es wäre schön, wir brauchen aber dann relativ viele, die das machen. Ne? Was ich mit dem Industriellen, wenn ich da das dann kritisiere, meine, ist vor allen Dingen eben dieses Industriebrötchen, was da hinten rausfällt, was quasi so schnell gehen muss wie möglich, so konsistent wie möglich, und es muss halt genau diesen einen Look haben und es darf so wenig wie möglich kosten. Da kann drin sein, was wolle, was im rechtlichen Rahmen möglich ist. Und dieser ganze Ansatz, der widerstrebt mir so ein bisschen. Den finde ich irgendwie, also gerade wenn es um die Ernährung geht, finde ich, widerstrebt er mir, weil das ist so, ja, das ist schon relevant, was wir uns reinpacken. Mhm. Und da finde ich halt den reinen Konsistenz- und Gewinnmaximierungsansatz, da fehlt mir was. So, ne? Das heißt nicht, dass der nicht auch positive Dinge hervorbringen kann, aber ich glaube, das ist dann eher Zufall, wo dann der Sweet Spot vielleicht zusammenläuft, dass etwas irgendwie extrem gut im großen Stil irgendwie zu bearbeiten ist. Aber ehrlich gesagt, mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein, weil ich jetzt natürlich vielleicht auch in den letzten Jahren wenig Literatur dazu gelesen habe, wo das besonders gut ist. es gibt immer wieder Elemente, die sind vollkommen okay, weiß ich nicht. Ich denke jetzt an ein Weizensilo oder so, ne? Dagegen, das ist auch ein industrielles Element, ein Artefakt, und dagegen ist aber nichts zu sagen. Ne? Das ist gut, geerntete Körner davon zu bewahren, dass sie halt schlecht werden, wiederum. Ne? Aber halt quasi diese gesamte Produktionskette bis zum Schluss, also wann immer es zu intensiv wird, aus meiner Erfahrung zumindest bisher, sind da Kompromisse dabei, die nicht mehr im Interesse der Menschen, die das konsumieren, sind, sondern eigentlich nur noch im Interesse des Erzeugers. Quasi nur noch im Interesse der Konsistenz und des günstigen Produzierens schnellen Produzierens.
Also, verstehe nicht falsch. Die Frage wäre jetzt so ein bisschen, es ist natürlich auch eine Sache, die Leute gut finden. Also wenn niemand diese Art von Brötchen gut fände, würden die sich nicht verkaufen und niemand würde sie anbieten.
Ja, aber das ist ja nur, weil die billig sind.
Ja.
Und wenn sie wüssten, was es mit ihrem Körper macht, langfristig, würden sie es, glaube ich, nicht so gut finden.
Ach, so ein Quatsch. Nee. Leute
sehe ich nicht als Quatsch.
Machen viele Sachen, wo sie eigentlich wissen, dass es schlecht für sie ist.
Ja, klar. Aber nicht in der großen Ordnung.
Naja,
also zumindest nicht mehr lange in der Größenordnung. Es hat ja auch die Anzahl an Rauchern hat ja abgenommen, seitdem wir wissen.
Nein, das stimmt aber so nicht. Das Wissen war viel, viel länger schon da.
Ja, ja.
Die Abnahme hat extrem.
Die gesamte Zeit der Menschheit, es hat extrem zugenommen, aber vor allen Dingen in der Zeit, wo wir dachten, also sie hat auch weiter zugenommen, auch als wir schon wussten, in Anführungsstrichen, dass es schlecht ist, aber es wurde ja auch noch lange bekämpft, das Wissen, und nicht total propagiert. Und jetzt, soweit ich zumindest weiß, aber geht halt auch die prozentuale Anzahl an Rauchern zurück, weil es eben nicht nur wissenschaftlich bekannt ist und nicht nur, sondern es ist gesellschaftlich bekannt und es wird kommuniziert und es wird wiederholt kommuniziert, dass das schlecht ist. So über Zucker sind wir da noch nicht. Und damit meine ich eben auch zum Beispiel hochgradig industriell verarbeitetes Weißmehlprodukte, die im Prinzip fast das gleiche sind wie Süßigkeiten, so ungefähr, ja. Und noch so ein paar andere Zusatzstoffe dabei haben, die nicht unbedingt so geil sind, um halt diese Konsistenz und das Günstige hinzubekommen, ne? Und wenn da halt, ja, wenn ein Brötchen halt für, weiß gar nicht, was das kostet, ehrlich gesagt. Ich war da schon lange nicht mehr drin in so einem Laden. Wenn da 10 Cent kostet oder so, ja, dann würde ich bezweifeln, dass da noch viel drin ist, was wirklich gut ist. So.
Ja,
ich weiß, da werde ich manchmal dann zu extrem. Und ich würde jetzt auch nicht so extrem gehen und sagen, das ist kein Nahrungsmittel. Aber es hat halt nicht mehr das, was ein Nahrungsmittel haben könnte, an Nährstoffen. Nährstoffen. Ne? So, es nährt nur sehr, sehr oberflächlich. Und es ist langfristig nicht gut. Ne? Und es wahrscheinlich gibt es sogar, also, und ich kann jetzt keine Studie zitieren dazu, es gibt Studien zu Weißmehl, die halt zeigen, dass das eben alle möglichen Krankheiten fördert. Ja, bla bla, genau.
Ja, aber es gibt zwei wichtige Punkte sozusagen. Gerade in Deutschland hast du, dass die Leute sehr sparsam mit ihrem Essen hingehen und das merkt man sozusagen in vielen Sachen. Du hast im Ausland häufig, die mehr Geld für ihr Essen ausgeben und mehr auf die Qualität des Essens haben, dass du grundsätzlich mehr Orte findest, wo gutes Essen zu finden ist.
Ja.
Das ist jetzt nicht nur, klar gibt es diesen Faktor auch, dass Leute sozusagen Werbung machen und das präsentieren und sagen, das ist alles ganz toll, aber es gibt auch einfach genug Menschen, die sagen, das ist mir egal, Hauptsache es ist günstig, ja. Und der einzige Weg, wie du quasi Brotkultur sozusagen wieder bekommst, wäre, dass Leute sagen, ich möchte genau dieses Brot haben, dieses super tolle, einfache, handgemachte.
Wir sollten da auf jeden Fall nochmal dediziert drüber sprechen. Vielleicht können wir uns das sogar vornehmen für eine der nächsten, weil ich finde das eine sehr spannende Frage, wo ich keine fertige Meinung habe zwischen dem, was können ausreichend große Unternehmen was haben die für einen kulturellen Einfluss, um zum Beispiel Nachfrage zu induzieren, also zu kreieren, und wie viel Macht hat dann der Verbraucher an sich? Und die Kultur an sich. Also ich finde das eine interessante Wechselwirkung, aber da sollten wir nochmal mehr drüber sprechen. Aber dann, wenn wir da jetzt hingehen, ich weiß nicht, das ist nicht so schnell gemacht, vermute ich. Aber ich finde, das finde ich spannend, weil so, wenn wir, also Frankreich, in Frankreich ist das anders gelaufen, als immer mehr versucht wurde, Massenware Baguette zu produzieren, sind die Leute tatsächlich in Anführungsstrichen auf die Straße gegangen. Aber das sagt man halt so. Ich glaube nicht, dass tatsächlich Leute auf die Straße gegangen sind oder das nicht gekauft haben, sondern also da gab es eine generelle, eine kulturelle Abwehrreaktion gegen. Aber die gibt es ja auf verschiedensten Ebenen. Da würde ich gerne auch nochmal auch ein bisschen mehr drüber sprechen. Ja.
Naja, und der andere Punkt sozusagen ist, das war ein Reel, was so ein Influencer gezeigt hat, der irgendwie einem Kind erzählt, dass er ein bestimmtes Produkt nicht essen soll, weil da Zucker drin ist und Zucker ist ganz, ganz böse. Und der sozusagen das gepostet hat, hat gesagt, es gibt eine ganz große Gefahr zum Beispiel, vor allem gegenüber Kindern, mit das ist ein böses Lebensmittel, als Dogma zu machen, weil wohl ganz viele Kinder, die nachher Essstörungen entwickeln, irgendwann gelernt haben, dieser Stoff ist böse.
Ja.
Salz ist böse, Zucker ist böse, Früchte sind böse, weil Fructose, bla 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 bla. Und nachher haben die Leute so eine Angst davor, irgendwas Böses zu essen.
Ja, und dann machst du es trotzdem, weil du hast halt Lust und dann geistest du dich du bist total verunsichert oder du hast die ganze Zeit schlechtes Gewissen dazu. Oder,
nein, es geht wirklich darum. Also die Geschichte, die kein Obst mehr, die es ging sozusagen, ist das dass eine magersüchtige Mädchen keine Cornflakes essen wollte. Weil da etwas Zucker drin ist.
Ja, ja. Auch da, das ist ja, also Dogmatik hilft selten.
Genau. Ja? Und deshalb sozusagen ist, du kannst halt auch dieses 10-Cent Brötchen essen. Das bringt dich nicht um. Ein wichtiger Faktor ist sozusagen, schmeckt es.
Wenn du aber sagst, sagen wir mal, du würdest jetzt in Deutschland alle dieser Müllbrötchen durch Sauerteigbrötchen ersetzen, die sind besser. In allen Belangen. Die sind gesünder, die sind leckerer. Es ist trotzdem Weißmehl und so weiter, ne? So, aber dann hättest du wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, wie du das ausrechnen könntest, was du für einen gesundheitlichen Impact hättest. Immens. Und was das an Leid und an Folgekosten und an Erkrankungen und Sachen, Diabetes, was auch immer, was das auslöst. Da muss man sich irgendwann schon als Gesellschaft die Frage stellen, nicht, das ist böse oder das ist ein böses Lebensmittel. Ich würde nicht sagen, Brötchen sind böse oder so. Nee, aber gewisse Produktionsarten sind halt schon so wie Asbest für quasi Feuerschutz keine gute Idee war. Gibt es halt gewisse Produktionsarten bei Brot und auch bei anderen Lebensmitteln, die keine gute Idee sind für die Gesellschaft en gros. Und kann ich persönlich jetzt die Pflicht nicht unbedingt nur bei den Verbrauchern sehen. Weil das Wissen ist so profund und das hat so große Auswirkungen, das hat so immense Schäden und Folgekosten, dass man da schon als Gesetzgeber oder als Teil der Gesellschaft, die sich damit auseinandersetzt intensiv, eine Verantwortung hat. Haben wir ja bei Asbest also, auch. Keiner jetzt freiwillig damit aufgehört, wenn das weiterhin erlaubt wäre, mit Asbest zu bauen, weil das so wahnsinnig billig war, hätten die Leute das wahrscheinlich weitergemacht. Und FCKW ja auch. Ne? Es gibt ja Beispiele davon.
Ja, jetzt, du merkst aber sozusagen, wie extrem du in deiner Position bist, dass du dieses Brötchen mit Asbest sozusagen gleichsetzt. Dann bist du genau an der Position, ja, die du eben kritisiert hast, sozusagen, dass du diese
Nachdem ich ein wenig darüber gelesen habe, was der Unterschied zwischen aber eben
jetzt
dem...
jetzt nochmal, Gift ist immer eine Frage von Konsistenz. Dieses eine Brötchen...
Und Dosis, ja genau.
Wenn du ein Brötchen isst, sozusagen, ist dein Leben dadurch nicht verwirkt geworden.
Absolut, natürlich.
So, und du redest aber davon sozusagen, als wäre das so.
Ja, aber des Preises, der Verfügbarkeit, das absolute Gros davon ausmacht.
Wenn du ein Brötchen davon gegessen hast, ist überhaupt nichts passiert. Rede doch nicht darüber sozusagen, als würden die Leute Plutonium lutschen.
Nee, tue ich nicht.
Doch.
Aber wenn das eben 90% der verkauften Brötchen sind, weil das nun mal auch das günstigste ist und das konsistenteste und das einfachste herzustellen, dann würde ich sagen, ist da doch eine gesellschaftliche Herausforderung. Weil nicht wegen dem einen, sondern weil das ein Grundnahrungsmittel ist, weil das jeden Tag gegessen wird. Mehrfach. und weil das in dieser Summe ungesund ist. Absolut. Also das denke ich mir nicht aus. Das ist auf jeden Fall eine wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist, das ist also, und das liegt an der Herstellungsart, definitiv. Die so generell wäre natürlich eine diversere Ernährung, ein diverseres Frühstück auch. Also da gibt es, aber da gibt es ja jede Menge, es gibt jede Menge Strömungen dahin und zu versuchen, ne, und reichhaltigeres Frühstück zu haben. Das ist halt dieses, das Butterbrötchen an sich, so als reines Frühstück, ist jetzt auch generell nicht für jeden Tag die beste Idee. Aber das ist auch nicht schlimm.
Genau, aber wie viel möchtest du denn verbieten?
Das habe ich nicht einmal in die Hand genommen. Ich sehe da nur eine gesellschaftliche Herausforderung.
Du hast gerade gesagt, wir mussten Asbest verbieten, hast du gesagt in deiner Analogie.
Ja, ich weiß nicht, ob Verbot das der richtige Mechanismus ist.
Ja, und deshalb sage ich nochmal, wenn es genug Leute gibt, die auch von mir aus rein schmacklichen Gründen, gar nicht, weil sie da eine gesundheitliche Frage drin sehen, sagen, ich möchte lieber dieses Brötchen, weil es besser schmeckt, sozusagen haben, dann würde es sozusagen nicht so sein, dass alle diese Brötchen essen würden. Was das ja auch falsch ist, dass alle das tun.
Aber in der aktuellen Gesellschaft, wenn man wenn das eine halt dann das in der aktuellen Situation, weil es sehr viel aufwendiger ist, das zu produzieren, und das liegt vor allen Dingen an strukturellen Voraussetzungen, wenn das dann das Fünffache kostet, dann ist das ja wiederum, das ist wieder ein gesellschaftliches Problem, weil das dann wiederum nur Leuten vorbehalten ist, die sich das überhaupt leisten können, das zu essen.
Und dann, es gäbe durchaus ein Argument sozusagen, dass du sagst, ja, aber das ist, da beißt sich so ein bisschen deine Logik in den Kopf, weil,
das ist schwer. Sich in den Kopf zu beißen.
Ja, so gedreht ist deine Logik. Ja. Man könnte ja auch wirklich argumentieren, dass das für dich in Ordnung wäre, weil du sollst ja eh nicht hunderte von diesen Brötchen essen. Das ist lieber ein gutes Brötchen sozusagen. Ähnliche Argumentation mit Fleisch zum Beispiel, dass du sagst, ich gehe jetzt beide Argumente durch. Die einen sagen, wir müssen diese Art von Produktion machen, weil das günstig ist und Leute können sich kein teures Fleisch leisten. Bessere Konditionen, sowohl gesundheitlich als auch sozusagen Tierwohl, kosten mehr Geld. Das Produkt wird damit teurer, das können sich Leute nicht leisten. Dass man sagt, warum denn, es wäre eine Argumentation, dass man sagt, es wäre doch für dich in Ordnung, wenn Fleisch eben nicht jeden Tag auf den Tisch kommt. Das wäre gesundheitlich ungesellschaftlich.
Nur beim Konsumenten anzusetzen und zu sagen, du musst verzichten, also wir sind jetzt mitten in dem Thema, aber das wird jetzt nicht klappen, wenn wir bei unserem normalen Zeitrahmen bleiben, aber Wir müssen die extremsten Formen der Massentierhaltung verbieten. Müssen wir. Es ist nicht aushaltbar, dass das passiert, aus meiner Sicht. Also für mich nicht. Und ich weiß nicht, wie das für irgendwen aushaltbar sein kann.
Aber dein Preisargument sozusagen würde da jetzt auch greifen.
Ja. Das gibt es nur, weil das eben das Billigste ist. Und deswegen wird das auch so viel konsumiert. Und das ist, glaube ich, nicht, weil das alle wollten, sondern die Nachfrage wurde auch erschaffen, und ich habe darüber gelesen, aber ich habe es nicht mehr parat. Ich müsste mich da vielleicht ein bisschen vorbereiten dafür, um eine ökonomische Argumentationskette aufzubauen. Das fällt mir gerade schwer. Aber ich meine definitiv, dass es quasi die Nachfrage mit dem Angebot gestiegen ist, mit dem Angebot solch günstigen Fleisches. Unsere Kultur hat sich verändert dadurch. Und nicht, also die Leute haben jetzt nicht gesagt, oh, gib mir bloß nicht so viel billiges Fleisch. Nein, das nicht. Wir haben uns nicht dagegen gewehrt, aber wir haben uns nicht dagegen gewehrt, weil wir nicht wussten, um welchen Preis das war. Weil wir nicht wussten, wie das hergestellt wurde. Weil wir da im Dunkel gehalten wurden, meiner Meinung nach. Und diese Extreme, das ist einfach Qual. Das ist einfach nicht, das ist nichts. Das ist einfach Horror. Ja. Und im Grunde sehe ich da vielleicht so ein bisschen dann die, also bei den Brötchen kann ich die Parallelen nicht ziehen, weil die leiden nicht, ne? Es gibt auch Formen der intensiven Landwirtschaft, die dann eben schlecht sind, weil sie eben nicht nachhaltig sind, weil sie Böden nachhaltig erodieren oder eben, dann kann ich das jetzt gerade machen und Gewinn maximieren und irgendwann halt gar nicht mehr. Und das ist natürlich auch doof, ne? Und wenn Insekten dadurch sterben, und wir sind jetzt noch gar nicht zu Glyphosat und Pipapo gegangen, ne? So, holy shit, ne? Aber da ist dann eher, okay, du schadest dir halt selber. Und wenn es nur ist, du schadest dir selber, dann bin ich eigentlich bei dir und sage, es geht da ist individuelle Verantwortung gefragt und da ist einfach Bildung und Aufklärung gefragt. Aber es ist Bildung und Aufklärung und so weiter ist dann irgendwann schwer, wenn es ein Klassending wird. Ne? Wirklich dieses eine Brötchen 10 Cent kosten, das andere im Extrem vielleicht sogar ein Euro, dann ist das unfair. Ne? Dann ist das unfair, wenn halt jemand, der sich nur das 10 Cent Brötchen leisten kann, das essen muss, wenn er ein Brötchen haben möchte. Und da, aber in einer Welt, wo es das nicht gäbe. Und ich sage jetzt nicht, dass ich die durch Verbote erzwingen würde, aber wenn das Brötchen nicht möglich wäre, herzustellen für die 10 Cent, glaube ich nicht, dass alle Brötchen auf einmal 1 Euro kosten würden, sondern es gäbe eine strukturelle Veränderung, eine andere Struktur, die dazu führen würde, dass das andere Brötchen günstiger wäre für alle. Das wäre möglich, wenn nicht diese weil es eine komplett an und das ist schwer, weil natürlich die Prozesse sind ungeheuer komplex, aber ich glaube schon, wenn mehr investiert werden würde in die andere Art der Produktion, in nicht, dann würde das wahrscheinlich günstiger möglich sein.
Ja, also aber eine Möglichkeit sozusagen des Ganzen. Es könnte natürlich robotisch handgemachtes Brot sein. Weil ein Grund, warum zum Beispiel warum industrielles Brot sozusagen bestimmte Stoffe, man könnte fast sagen, benötigt.
Ja, weil weniger Manufaktur dabei ist.
Ist zum Beispiel, keine Ahnung, das muss in einem großen Pott funktionieren. Das muss in irgendeiner Maschine sozusagen. Also zum Beispiel Konsistenz ist häufig gar nicht am Anfang gewesen, die Konsistenz, dass der Kunde dauernd das gleiche Brötchen haben will, sondern die Konsistenz ist, wenn das durch eine Maschine durchläuft, muss es für die Maschine eine bestimmte, es darf nicht mal zu flüssig, mal zu trocken sein. Ja. Es sollte möglichst die ganze Zeit gleich sein, damit sozusagen der Prozess durchlaufen kann. Weil Abweichungen kann so ein festgefahrener Prozess sozusagen nicht machen. Jetzt könntest du dir vorstellen, wir haben quasi Roboterhände und die können alle sozusagen um 3 Uhr morgens angeschaltet werden, machen Handbrot.
Da gibt's vielleicht einen Meister. Mit größerer Variation im Ursprungsprodukt zurecht, brauchen weniger Hilfsstoffe und so weiter.
Und sind trotzdem frisch sozusagen. Ne?
Finde ich interessant. Ich glaube, es ist ein bisschen Little Bit of Column A und B. Also
die robotische Brotrevolution.
Momentan sind sie noch zu teuer und von der Dexterity noch nicht ganz da. Aber ich glaube auch, dass wir in Deutschland kulturell davon profitieren würden und gesundheitlich davon profitieren würden, wenn wir und wenn wir ein bisschen mehr unseres Einkommens für Lebensmittel ausgeben würden. Genau.
Aber ich glaube sozusagen ein ganz wichtiger Faktor, mit dem du das erreichen könntest sozusagen, ist mach Brotback-Workshops in Schulen.
Ja, genau.
Zeig den Leuten,
dass
es einen Unterschied sozusagen macht. Und wenn es nur ist, sozusagen das Gefühl für es zu kriegen, sozusagen, das muss.
Lerne, wie das geht.
Lerne sozusagen, wie das geht, was es ausmacht sozusagen und wie das schmeckt, wenn es sozusagen gut ist.
Ja. Ja.
Und es ist schon auch eine Nachfrage sozusagen.
Auf jeden Fall. Weil ich glaube, die Nachfrage entsteht auch daraus aus der Unzufriedenheit mit dem. Also sowohl aus der kulinarischen Unzufriedenheit als auch aus dem entstehenden Bewusstsein der gesundheitlichen Folgen von so etwas. Insofern, vielleicht mache ich mir umsonst Sorgen, es geht eigentlich eh schon seinen Weg. Ne? Die Kultur bewegt sich, wie sie das immer tut. Aber es dauert halt ein bisschen.
Ja, ja.
Aber ich finde das immer noch spannend. Also ich find das spannend, ist immer die Antwort, also das ist nicht mehr für heute, aber ist immer die Antwort in unserer Demokratie, ist immer die Antwort quasi die Masse aus den Individuen bestehend muss die Nachfrage diktiert, wohin das geht, und wenn die Nachfrage das nicht in die richtige Richtung diktiert, dann ist das halt so, weil Unwissenheit oder weil finanzielle Incentives, oder gibt es nicht auch Bereiche, die reguliert werden sollten, müssen, weil
Verantwortung ich würde sagen, da ist. Das ist, ich glaube,
es kommt drauf an.
Werte einer Gesellschaft formen das.
Mhm.
Nicht nur sozusagen durch die Nachfrage, auch sozusagen, ne, dass man sagt, bestimmte Stoffe sozusagen
bei denen wir eine bestimmte Informationslage haben, dass sie nicht gut in der Kombination sind, da dürfen das nicht. Und auch ein wichtiger Faktor ist natürlich Informationen. Also du hast eine Informationsasymmetrie. Mhm. Insofern wäre Aufklärung definitiv auch ein Faktor. Das bedeutet aber nicht sozusagen, dass es nicht auch Leute gehen würde, die trotz Aufklärung sagen, das ist mir völlig egal. Ich hau mir jetzt das 2-Cent-Brötchen in den Mund rein, weil mehr darf das nicht kosten, meiner Meinung nach. Was nicht mal bedeutet, ob du es dir nicht leisten kannst oder nicht.
Mhm.
Und das ist, also, das ist auch Erfahrung. Also ich kann von mir selber, okay, ich kann von mir selber sagen.
Ich kann da nicht mit aufhören. Da musst du
mit, ich kann mit mir
selber. Also Gurtpflicht zum Beispiel. Du musst eine Strafe zahlen, wenn du im Auto keinen Gurt trägst. Weil wir, und warum gibt es die? Weil die Folgekosten der ganzen Verletzungen aus Autounfällen uns als Gesellschaft zu hoch waren. Sonst würde es ja diese Pflicht nicht geben. Sonst würdest du sagen, wieso, ist doch dein Bier. Ob du bei dem kleinen Auffahrunfall stirbst oder nicht, ist mir noch egal. Ne? So, es ist, ich würde, so, persönliche Verantwortung geht halt so weit. Wir haben gesellschaftliche Punkte, wo wir sagen, es gibt gewisse Verpflichtungen, die du machen musst, um die Gesellschaft vor den Kosten zu schützen. Oder?
Also ich würde sagen, für die Diskussion ist es definitiv schon soweit.
Okay, gut, dann lasse ich das mal als offene Frage. Ich sage nicht, dass ich es weiß, ich frage mich. Okay, bis zum nächsten Mal.
Und esst anständiges Brot, wenn ihr Brot esst.
Echt, mach mal selber.
Bis zur Brotrevolution natürlich.
Ja.
Dann handgemachtes Brot für alle. Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao, ciao.